Heute wollen wir für so verschiedene Sachen beten. Wir wollen beten für uns selbst. Wir wollen beten für die Stadt Berlin, für die Menschen in dieser Stadt. Wir wollen beten, dass der Wille Gottes getan wird auf allen Ebenen, dass der Wille Gottes sich verwirklicht. An unseren Gebeten liegt so viel. Wenn wir beten, handelt Gott. Wenn wir Gott was zutrauen, dann traut er uns auch was zu. Wenn wir Gottes Namen preisen, erhebt er unseren Namen und macht unseren Namen groß. Mein Thema heute ist Perfektionismusfalle. Der Teufel versteht Fallen in deinem Weg zu legen, perfekt zu werden. Eigentlich das, was Gott will, das versucht der Teufel auszuschlachten. Das, was Gott geplant hat für dich und mich, das dreht er um und macht uns zu einer Falle. Perfektionismus. Kennst du so Menschen, die perfekt sein wollen? Selbsternannte Perfektionisten und die also gar nicht viel und gar nicht oft Gutes tun können und sich verwirklichen können. Perfekt, 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 alles ganz genau. Beamte machen das. Beamte, die legen alles so schön nebeneinander und quadratisch. Gott segne Beamte. Wir brauchen Beamte. Was würde die Welt ohne Beamte machen? So viele Menschen leiden unter heute unter Perfektionismusforderung. Wenn du nicht exakt arbeitest, wenn du nicht die Leistung bringst, die man erwartet, fliegst raus. Und deshalb stürzen so viele Menschen sich in Arbeitssucht. Und alle die ganzen Süchte kommen aus der Sucht nach Perfektionismus. Als ich so mehrere Gedanken machte und Gott sagte, rede darüber, über Perfektionismus, habe ich festgestellt, dass das gerade die Ursache für so viele Süchte in unserem Leben ist. Wenn wir die Leistung nicht bringen, brauchen wir Doping, brauchen wir Aufputschmittel, brauchen wir Mittel, das was uns vergessen lässt und hilft, über den Stress, den durch den Perfektionismus erzeugt, hinwegzukommen. Die Folge von der Perfektionismusfalle ist Kontroll- und Ordnungssucht, dass wir ständig immer versuchen, alles allen gut zu machen. Pharisäertum kommt da draus, Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit, dass wir nach außen mehr scheinen wollen, als was wir wirklich sind. Fanatismus ist eine Folge von der Sucht nach Perfektionismus, dass man fanatisch ist, Pharisäer, aber auch geistlich wirkt sich das aus, dass wir zwanghafte Triebe entwickeln, so perfektionistische Züge, dass wir ständig die Hände waschen, dass wir Magersucht betreiben, dass wir schön schlank sein möchten, in diese Norm, die die heutige Gesellschaft vorgibt, passen. Perfektionistisch sein heißt, sich über die Maßen ärgern, wenn man Fehler gemacht hat. Einer, der perfektionistisch ist, der ärgert sich, ach, wie konnte mir so etwas nur passieren? Perfektionismus ist Angst, ich schaffe es nicht. Das ist Perfektionismus. Ich schaffe es nicht. Und dann wundern wir uns, warum der Blutdruck so hoch steigt. Angst, ich schaffe etwas nicht. Ich sollte es, aber ich kann es nicht. Meine Kraft ist zu begrenzt. Perfekt sein, was ist das? Lass uns darüber nachdenken. Jung sein, schön sein, vollkommen sein, intelligent sein, fit sein, das ist Perfektionismus. Ich kann mir keinen Fehler erlauben. Kannst du dir einen Fehler erlauben? Was? Ah, du als Rentnerin kannst es machen. Kannst du dir einen Fehler erlauben? Wenn du im Geschäft, Marion, kannst du im Geschäft Fehler erlauben? Kannst nicht, fliegst raus. Kannst du in der Schule Fehler erlauben? Da singen die Noten gleich runter. Wenn wir nicht die Leistung, die Gesellschaft fordert, bringen, also es ist, das gesegnete Zustand ist Rentner sein. Dann muss man nicht mehr perfekt sein. Oder doch? Aber Gott erlaubt Fehler, Gott sei Dank. Und ich bin so dankbar, dass ich meinen Heiland habe, der Fehler erlaubt. Und einer meiner Brüder, der hat am allermeisten Fehler gemacht, Bruder Petrus. Herr, bist du es? Heißt mich zu dir kommen und geht es schon ins Wasser runter, sobald er die nächste große Welle sieht. Gott erlaubt Fehler, Gott will sogar, dass wir Fehler machen, Gott legt sogar darauf an, dass wir Fehler machen und er korrigiert unsere Fehler. Er hilft uns, dass wir aus diesen Fehlern wieder rauskommen. Die Bibel ist voll, und jetzt halte ich fest, voll von unperfekten Menschen. Glory, glory, glory. Wow. Ich bin Gott dankbar, dass ich so eine ganze Menge von unvollkommenen Menschen habe. Mose sagt, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen. Für Gott kein Problem. Der eine ist zu jung, für Gott kein Problem. Der andere ist zu alt, für Gott kein Problem. Der andere ist zu dumm, für Gott kein Problem. Also für Gott ist kein, ja, ich bin ein Bauer. Nur, ich denke nur an den Amos. Der Amos ist so unbeholfen, dieser Prophet Amos. Und Gott nimmt diesen Schafshirten von den Bergen, der so derb ist, so hart ist, so unbeholfen ist, hat die ganze Zeit nichts anderes gesehen wie Schafe. Und jetzt darf er Prophet Gottes sein. Perfektionisten glauben fest an vieles, was ihr Verhalten vielleicht verstärkt. Also sie müssen, wenn sie mehr leisten, wenn sie mehr beten, also es gibt fromme Perfektionisten, wenn sie mehr beten, würden sie geistlicher sein, würden sie dem Himmel näher kommen, würden mehr von dem lieben Gott bekommen. Aber belohnt Gott unsere Leistung? Schaut Gott auf unsere Leistung? Imponiert Gott unsere Leistung? Die Frage ist, die wir auch hier kurz nachgehen möchten. Das Typische, was bei Perfektionisten der Fall ist, die nehmen alles gleich pauschal. So im Großen und Ganzen. Man darf ihre Werte nicht ankratzen, nicht kritisieren. Wehe, wenn du sagst, also hör mal, bei ihnen stimmt was nicht. Das scheitert es auf der falschen Seite. Nicht ganz in der Mitte. Und schon gucken sie ganz genau. Du bist zu erstaunt, zu entsetzt, zu schockiert. Auch in Glaubensfragen. Perfektionisten nehmen alles ganz immer pauschal. Die brauchen immer schwarz-weiß. Dazwischen darf nichts sein. Viele Perfektionisten, die haben ein ganz falsches Fundament. Ich, mir, mein und unseres. Sie bauen auf sich selbst, vertrauen sich selbst. Warum wird jemand, oder wieso wird jemand zum Perfektionisten? Es hat viele Ursachen. Vielleicht, dass deine Eltern dir das vorgelebt haben, die Deutschen. Also wenn die was machen, machen sie 150% genau. Ganz exakt. Also vielleicht hast du, deine Eltern haben dir vorgelebt, also du kannst dir und du darfst dir keinen Fehler leisten. Wir dürfen nicht negativ auffallen. Wir müssen immer schön, brav, anständig und lieb und nett und freundlich sein. Und du hast diese Glaubensgrundsätze, diese Werte verinnerlicht. Also immer adrett, immer sauber angezogen, immer dich von der schönen Seite zeigen, immer so von der Seite, dass man auf der anderen Seite die Runzeln nicht sieht. Immer nett und lächeln. Und viele denken, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich 100%ige Leistung bringe. Aber was ist, wenn du die Leistung nicht bringst? Wenn du mal im Bett liegen bleibst und nicht aufstehst und nicht aufstehen willst? Die Gesellschaft, die Medien, die suggerieren uns falsche Werte, eine hohe Ideale, die du nie und nimmer erreichen kannst. Ganz besonders jetzt der Kampf um den Arbeitsmarkt. Nur die Besten überleben. Und wenn du nicht zu den Besten gehörst, zu den Allerbesten, heute überleben nicht mehr die Besten, sondern nur noch die Allerbesten. Also wenn du nicht bei diesen Allerbesten gehörst, vergiss es. Dann kriegst du Minderwertigkeitsgefühle. Wenn du nicht perfekt bist, bekommst du als nächstes Minderwertigkeitsgefühle. Und auf Dauer kann niemand diese Jagd nach Perfektionismus überleben. Und das ist die Ursache, warum so viele Menschen krank sind. Weil sie ihr Soll nicht erfüllen. Und immer wieder, du legst dich ins Bett, hab wieder nicht geschafft. Es ging wieder nicht das, was ich wollte. Und ich habe wieder nicht mein Geist, selbst Gott gegenüber, geistlich, nicht das erreicht, was ich hätte erreichen sollen. Und dann vergeht einem das Lachen. Weißt du, wenn einem das Lachen vergeht, vergeht auch die Lust am Leben. Hast du Spaß am Leben? Wir sollten alle Spaß am Leben haben. Wann hast du zum letzten Mal gelacht? Denk drüber nach. Darf man überhaupt in einer Kirche lachen, im Gottesdienst lachen? Oder muss man immer weinen und Buße tun? Und immer traurig sein und immer depressiv sein? Magenschmerzen kriegen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lass uns mal lachen. Mal was anderes. Statt immer beten. Wir sollen uns am Herrn freuen. Halleluja. Wer von euch kann am besten lachen? Sich freuen. Siehst du es? Und ich habe eines, weißt du, es gibt eine Methode der Heilung. Eine Methode der Heilung ist, beten ist das eine. Weißt du, gerade für Perfektionisten ist die, also möchte ich den Perfektionisten sagen, eine Heilung, die wirklich funktioniert. Lach dich gesund. Lach dich gesund im Herrn. Die Freude am Herrn. Geschwister, wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird vor Lachen sein. Da ist nicht, wenn du in den Himmel gehst, wirst du nicht heulen, jetzt lasse ich die Erde hinter mir, jetzt lasse ich die Probleme hinter mir. Du wirst froh sein, dass du den ganzen Pakt zurücklassen kannst. Perfektionismusfalle. Man darf nicht lachen. Man muss schön andächtig in der Kirche sein, Weihrauch links und Weihrauch rechts. Ja, und nicht auffallen, nicht aus der Reihe fallen, sonst bist du komisch. Sonst stimmt bei dir was nicht. Aber wenn du die Leute anguckst, den Herrn Professor und Herrn Doktor mal anguckst, bei dem stimmt auch was nicht. Geh mal zu dem nach Hause. Und du wirst merken, wie es bei ihm zu Hause aussieht und was er für Probleme hat. Und dann kannst du leichter leben. Wir leben so schwer, weil wir perfektionistisch sind. Und auf Dauer, perfektionistische Menschen werden auf Dauer krank. Magengeschwüre. Darmprobleme. Perfektion hat so viele Auswirkungen auf die Psyche des Menschen, weil man, wenn man sein Soll nicht erfüllt, Burnout ist eines, ausgebrannt. Warum? Weil du immer genau machen möchtest und keiner kann auf Dauer immer perfekt sein. Depression ist eine Folge von Perfektionismus und wenn ich so unsere Gesellschaft anschaue, hier in Deutschland oder die ganzen Angsterkrankungen, die kommen nur aus Perfektionismus heraus, weil du perfekt sein möchtest. Die ganzen Suchtkrankheiten, sagte ich vorhin. Wenn ich perfekt bin, bin ich da perfekt, wo ich Interesse habe. Also da Hobbys und so weiter, da bin ich perfekt. Aber was ist mit den anderen Seiten, mit den anderen Aspekten des Lebens, wo ich keine Freude, keine Lust habe? Und es gibt Lust, die einen, ich bin erstaunt, wie viele Männer kochen können. Und wie viel. Normalerweise habe ich gedacht, Kochen ist Frauengeschichte und Frauenangelegenheit. Die kochen gerne, aber alle großen Hotels oder und so weiter, die Chefsköche, das sind Männer. Aber Perfektionismus ist so eine Antriebskraft, wird sehr oft ausgenutzt. Ich lese zuerst, bevor ich Gottes Wort mit euch teile, lese ich etwas von Wilhelm Busch. Was vor Wilhelm Busch hat über Perfektionismus da was gesagt und so weiter. Über Leute, die immer hundertprozentig ihre Aufgaben erfüllen wollen, alles genau machen möchten, allen recht machen möchten, allen lieb Kind sein möchten. Früher, sagt Wilhelm Busch, als ich unerfahren und bescheidener war als heute, hatten meine höchste Achtung andere Leute. Später traf ich auf der Weide außer mir noch andere Kälber und nun schätze ich sozusagen erst mich selber. So, und dann hat noch einen anderen Spruch hat er losgelassen. Mancher hat durch stetes Schweigen und durch würdevolle Art das Geheimnis seiner Dummheit bis an seinem Tod bewahrt. Was heißt perfekt? Was heißt perfekt? Lass uns von diesem Gedanken her von Wilhelm Busch ein bisschen ausgehen. Perfekt sein heißt vollendet, vollkommen sein wollen. Sein wollen. Im Lexikon habe ich nachgeguckt, was Perfektionismus heißt. Und dort steht unter perfekt, unter Synonyme, also ähnliche Bezeichnungen, vollkommen, unübertroffen. Und das sind die Perfektionisten. Unübertroffen sein, meisterhaft, vorbildlich, unfehlbar, Papst sein wollen. Das sind alles diese Eigenschaften für Perfektionismus, sind Eigenschaften, die nur auf Gott zutrifft. Gott ist vollkommen, unfehlbar, unübertroffen. Jesus sagt, niemand soll die Meister hier auf dieser Erde nennen, denn euer einer ist nur einer Meister, das ist er selbst. Unperfekte Menschen wollen Perfektes schaffen. Ist das möglich? Geht das? Weißt du, Perfektionisten möchten den lieben Gott spielen. Das ist die Tragödie. Das ist die Tragödie. Sie wollen beweisen, dass sie was Besonderes sind. Perfektionisten. Sie spielen Heiligkeit aus sich selbst heraus. Wir sind von uns aus, wie heißt es in der Bibel, das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst, du bleibst böse. Das ist von Jugend an böse. Und man will zeigen, dass man gar nicht so böse ist. Man versucht sich zu veredeln. Humanismus, Freimaurertum und so weiter versucht, den Menschen zu veredeln, zu verbessern, den neuen Menschen zu schaffen, perfekt zu machen. Man will zeigen, guck mich an. Aber was sagt die Bibel über den Menschen? Das dürft für dich und für mich, für uns alle, alle Menschen sind Lügner. Jetzt, was sagst du dazu? Wo ist da mit unserem Perfektionismus? Und wir alle möchten perfekt sein. Allen recht machen, alles gut machen, keine Fehler begehen. Wir möchten das. Immer top sein, immer gut sein, immer als Hausfrau die perfekte Gastgeberin, der Supermann, die Supermama, die Superoma, Superopa. Wir möchten immer perfekt sein, bei allen beliebt sein, immer gut rauszukommen. Das liegt in uns. Der perfekte Mensch. Geht es? Gibt es? Können wir das? Immer perfekt sein? Immer die perfekte Gemeinde suchen? Also wir, also bitte Geschwister, wenn ihr nicht wisst, wir sind die vollkommenste Gemeinde, die reinste Gemeinde, die edelste Gemeinde, bist du oder bis ich da reinkommen. Und sobald wir da sind, ist alles unvollkommen. Aber weißt du, wir, die anderen nicht, die sind nicht so gut, aber wir, perfekt sein. Weißt du, was es ist? Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit, wir. Was ist mit den anderen? Und wenn du dich mit den anderen sich ein bisschen hinsetzt und mal hinguckst, da denkst du, Mensch, die Atheisten sind sogar besser wie manche Christen. Die Gottlosen. Da bist du erstaunt und verblüfft, dass sogar die Atheisten viel weiter sind. Je älter man wird, desto mehr verliert man den Glorienschein. Am Schluss, ach weiß, lass es. So hat es bei mir auch angefangen. Wie du jetzt und so weiter. Wenn du älter wirst, hört die Überheblichkeit auf. Und weißt du, wenn wir länger zusammen sind, wenn wir ein bisschen dichter zusammenkommen, solange wir uns nur Sonntag sehen, sind wir vollkommen, wirklich. Aber sobald du jetzt mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und noch zwischendurch noch mit uns ein bisschen enger zusammen bist, merkst du, Mensch, der Mensch ist ja auch. Und wo ist der ganze Glorienschein? Wo ist die Herrlichkeit des Herrn? Wo ist die Heiligkeit? Und da kommt die ganze Wahrheit raus. Nur nicht negativ auffallen. Weißt du, der Teufel versucht uns zu Perfektionisten zu erziehen. Ich sehe an der Geschichte Israels. Der Teufel sagt, guck mal, die Heiden haben einen Tempel und ihr betet einem Zeltgott an. Ihr braucht auch einen Tempel. Und dann kommen sie und sagen, David, bau uns einen Tempel. Oder die anderen haben einen König. Samuel, gib uns einen König. Also wir wollen auch nicht so wildes sein wie die Kannibalen und Menschenfresser und Kopfjäger und sonst was. Ohne König, nur mit Richter. Gott wollte ihr Gott sein, aber und du siehst was Perfektes. Gib uns auch einen König wie die anderen. Und so können wir fortsetzen. Gib uns einen Pastor, gib uns einen Bischof, gib uns einen Papst. Gib uns das und so weiter. Wir wollen auch so sein. Wer möchte so ein wilder Haufe sein? Chaos leben. Geistlicher Perfektionismus ist ein Trick vom Teufel. Und das endet dann nachher im Pharisäertum, in Gesetzlichkeit, in Dogmatismus. Wir wollen ja alles ordentlich haben. Wir brauchen eine Satzung. Wir brauchen ein System. Menschen möchten perfekt sein. Aber letztendlich, wenn du genau bist, das Leben ist nicht perfekt. Den perfekten Mann, die perfekte Frau, die perfekte Kinder, die perfekte Oma, die perfekte Opa, den perfekten Opa, wo gibt es? Menschen wollen perfekt sein. Das geht nicht. Ich will als Einstieg ein Wort Jesu nehmen. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt perfekt sein, sondern Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein. Und Vollkommenheit und Perfektionismus sind zwei Paar Stiefeln. Und die müssen wir ganz klar unterscheiden. Ihr sollt vollkommen sein. Wenn ein Baby zur Welt kommt, ist es vollkommen. Hat Händchen und Füßchen und so weiter. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist vollkommen. Und es kann auch nicht alles. Es muss noch vieles lernen. So, Perfektionismus ist etwas Anerzogenes, Dressiertes. Und es gibt so viele dressierte Menschen, die benehmen sich anständig, solange der Chef da ist. Da arbeiten sie fleißig. Aber sobald der Chef weg ist, dann schlampen sie. Lassen uns vieles durchgehen. Und man gerät in Panik, wenn nicht, und das sind die Perfektionisten, die also dressiert sind, man gerät in Panik, sobald es nicht so läuft, wie man gelernt hatte, wie man nicht in der Schule geübt hatte. Und man hat Angst, wenn da irgendetwas quer läuft, man hat Angst. Perfektionisten haben Angst vor dem Chef, Perfektionisten haben Angst vor dem Pastor, Perfektionisten haben Angst vor Vorgesetzten, Perfektionisten haben Angst vor Gott. Gott als Polizist, ich muss meine Leistung bringen. Hast du schon deine Andacht gemacht? Hast du schon genug angebetet? Hast du schon genug auf den Knien verbracht? Hast du schon genug im Wort Gottes gelesen? Und immer wieder so, Leistung, wenn du dein Soll nicht erfüllst, dann bist du untreuer Knecht. Untreuer Knecht. Perfektionismus ist eine Sucht vom Teufel. Und die meisten Ehen gehen kaputt, weil die Ehefrau nicht tiptop war. Nicht das brachte, nicht das leistete und so weiter. Und manche Frau versucht, die Ehe zu retten durch Putzen, besser sein und hungern und was es auch immer sein muss. Leute, die sagen, nein, ich muss noch dies und das machen. Ich bin noch nicht fertig. Die sind Perfektionisten. Leute, die nicht abschalten können. Ihr sollt vollkommen sein, hat Jesus gesagt. Wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man glaubt durch Ordnung, durch Ansehen, durch Anstand, durch Anstrengung, ich werde Gott gefallen. Aber im Gegenteil, das ist nur die Fassade. Da entstehen neue Konflikte, neue Probleme. Und ich möchte jetzt heute sagen, zuerst mal über Perfektionismus. Und ich spüre, es sind Menschen, die damit so zu kämpfen haben, die zerbrechen. Und ich möchte ein paar Gedanken darüber sagen. Über Perfektionismus. Zuerst einmal diese heilige Kuh, Perfektionismus schlachten. Diese heilige Kuh. Perfektionismus ist Dummheit. Ist deutsche Volksdummheit. Weißt du, man vergleicht sich immer mit anderen. Und wenn du dich mit anderen vergleichst, schneidest du immer schlechter ab. Die anderen sind immer besser als du. Die anderen sind schneller. Die anderen haben mehr. Die anderen können mehr. Die anderen sind geistlicher als du. So, du schneidest dich immer in dein eigenes Fleisch, wenn du dich mit anderen vergleichst. Du sollst so sein, wie er ist. Ihm gleich sein. Nicht der deutschen DIN-Norm, wo alles genormt ist, sondern du sollst Gott gleich sein. Das ist dieser Ursprung. Die Schlange kam, der hat wenigstens noch was Vernünftiges gesagt. Hat er nicht gesagt, ihr werdet Gott gleich sein? Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Und ihr sollt vollkommen sein, wie er im Himmel vollkommen ist. Es geht nicht darum, dass du bei anderen Leuten Eindruck schinkest oder erwächst oder vormachst. Halleluja, und du betest in Sprachen, weißt du, und du preist Gott und so weiter und du machst dir selber was vor. Weißt du, es ist schon schlimm genug, dass du anderen was vormachst, aber noch viel schlimmer und noch gemeiner und gehässiger ist, sich selber was vorzumachen, was man selber nicht ist. Ich, elender Mensch, sagt Paulus Römer 7, wer wird mich vom Bannen des Todes erlösen? Und dann spricht im Römer 8 von Christus in uns, Heiliger Geist. Und dann am Schluss endet er, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Also wenn der Heilige Geist in dein Leben einzieht, bist du perfekt. Halleluja. Das ist das große Geheimnis. Um das geht's mir heute. Es geht nicht, dass wir aus uns etwas sind. Ich kann mich nicht an meine Schnürsenkel mich hochheben. Geht nicht. Braucht eine andere Kraft. Von draußen her, von drüben her. Wenn du dich mit Perfektionisten umgibst, deshalb diese Tage oder letzte Woche irgendwann hat Gott mir dieses Stichwort, den Gedanken gegeben, trenn dich von Schwächlingen. Heute möchte ich ein Stückchen weitergehen, trenn dich von Perfektionisten. Perfektionisten sind Gift für deinen gesunden Geist. Perfektionisten sind Gift für den Heiligen Geist, denn die wollen Gott ins Handwerk pfuschern. Die wollen dem lieben Gott nachhelfen. Und jedes Mal, wenn du dem lieben Gott nachhilfst, klappt die Sache nicht. Als Junge habe ich, so wie meine beiden Enkel hier, ich war ein bisschen kleiner, so ja, noch kleiner als Josefat. Meine Mutter hat mir einen Garten gegeben und ich habe meinen Rosenstock, den sie rausgeschmissen hat, gepflanzt. Und jetzt wollte ich gerne wissen, was für Rose, was für Art von Rose wird, wird meinen Rosenstock haben. Und meine Mutter hat gesagt, mach das nicht auf, sei nicht so neugierig. Weißt du, und ich bin ja unheilbar neugierig. Und das bleibe ich bis zu meinem Tod wahrscheinlich. Unheilbar neugierig. Und dann geht diese Pflanze auf und da ist eine Knospe. Und jetzt gehe ich ran und mache die Knospe auf. Und aufgemacht, ich wusste, was für Farbe es wird, zugemacht, aber diese Knospe ist nie mehr aufgegangen. Diese Knospe ist nie mehr aufgegangen. Und das war für mich später als Christ eine Lektion für den Rest meines Lebens. Wo wir dem lieben Gott nachhelfen, da geht diese Knospe nie mehr auf. Und deshalb klappt es in unserem Leben vorne und hinten nicht, weil wir zu viele selbst geöffnete Knospen haben. Wo wir mit eigener Initiative ungeduldig dran gepfuschert haben und aufgemacht haben und gesucht haben. Wenn er es wirkt. Und in der Bibel heißt es, der Herr wirkt das Wollen und der Herr wirkt das Vollbringen. Also, Perfektionismus ist nicht mein Senf, sondern Gottes Werk. Gottes Werk. Ohne mich und ohne Jesus und den Heiligen Geist, ohne Gott, können wir nichts tun. Perfektionismus. Ich darf vielleicht noch etwas sagen. Perfekt. In dieser Welt gibt es nichts Perfektes. Selbst die Sonne als eines der perfektesten Wesen in unserem Umfeld hat Sonnenflecken. Alle 11 Jahre noch viel größere Sonnenflecken als zuvor. Sonnenflecken. Und sogar der liebe Gott uns gegenüber ist nicht perfekt. Also eine Stelle in der Bibel, die mich immer so ärgert. Also ich weiß nicht, also wenn ich im Himmel bin, ich werde dem lieben Gott sagen, warum hast du Heiland diese Stelle erwähnt? Warum hast du diese Stelle eintragen lassen und aufschreiben lassen? Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ich bin so böse. Ich möchte nur, dass die Sonne über die Guten scheint, über die Gläubigen, alle, die hier zu uns ins Zentrum kommen, dass die Sonne über die scheint. Nein, aber der liebe Gott lässt über die schlimmsten Feinde unseres Lebens die Sonne scheinen. Ist das nicht so? Er lässt über die Moslems die Sonne scheinen, er lässt über die Atheisten die Sonne scheinen, über die Hindus. Und je schlimmer die Menschen sind, desto mehr Sonnenschein haben die. Das ärgert mich. Es ärgert mich. Und ich muss frieren. Gott, wo bleibst du? Hast du mich vergessen? Und das Schlimme ist dabei, denk an die Dichter wie Asaf und so weiter. Als ich sah, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Verstehst du, die haben Arbeit. Die haben Gesundheit. Die haben eine Eigentumswohnung nach der anderen, ein Eigenheim nach der anderen kaufen sie und ein Schloss nach dem anderen. Die können sich das alles leisten, so Gaukler wie Gottschalk und so weiter. Die können sich da Schlösser kaufen. Und ich bin froh, wenn ich so eine armselige Hütte bezahlen kann. Das sind Gaukler. Tut mir leid. Verstehst du, Leute ein bisschen so auf die Schippe nehmen und die können sich Paläste kaufen. Und du rackerst dich ab. Schwitzt zu Tode. Blut schwitzt du sogar manchmal. Und die Hände verkrusten dir und so weiter. Und du kannst nicht einmal eine richtige Mahlzeit anständig leisten. Sagt es jetzt. Warum geht's den Gottlosen so gut? Ungerechtigkeit. Aber Gott lässt es zu, damit die Heiligen vollkommen werden. Das ist so unsere Vollkommenheit, damit wir zwar uns ärgern und das Ärgern aufhören und sagen, Gott, du bist ein gerechter Gott, wie auch immer. Und das Schöne ist auch noch, dass die andere Seite, dass Gott so nicht perfekt ist. Er nimmt die Sünde auf, so wie dich und mich. Und das ist auch gut, dass er wenigstens die Sünder aufnimmt und dass er den Sünden Gnade, Barmherzigkeit gewährt und dergleichen. Oder die Pharisäer unterstellen Jesus, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, diese Maria Magdalena, was das für eine Prostituierte ist, was das für eine Sünderin ist, der würde sich nicht die Füße von ihm ablecken lassen. Wenn der das wüsste, du siehst also sogar dem Heiland unterstellt man Unvollkommenheit. Wenn der das wüsste, der hat es genau gewusst und er ließ es dennoch gewähren. Jesus hat sich mit Sündern abgegeben, mit Kriminellen, mit Zöllnern, mit Aussätzigen, mit Leuten, mit denen sonst niemand zu tun haben wollte, mit denen hat er sich abgegeben und sich sehr viel Zeit verwendet. Eine Tragödie, die Kirche, die Jesus gegründet hat, ist in einem Perfektionismuswahn verfallen. Die wollten heiliger sein als der liebe Gott am Schluss. Heiliger als der liebe Gott. In diesem Perfektionismus waren. Weißt du, man will Heilige per Gesetz machen. Heilige per Dogma. Heilige per Vorschrift. So benimmt sich ein Christ. Je mehr Vorschriften du hast, desto weniger entsprichst du diesem göttlichen Ideal. Perfektionismus, von dem, was wie Gott sie sieht, die soll vollkommen sein, ist ein Geschenk der Gnade. Wir werden vollkommen allein durch die Gnade Gottes. Vollendet allein durch die Gnade Gottes. Nicht, dass sich ein Mensch sich rühme, ich hab's geschafft. Das ist Vollkommenheit. Und der Unterschied zum Perfektionismus, die göttliche Vollkommenheit, es ist Gnade und Gnade und nochmals Gnade. Gott nimmt sich der Sünde an. Er dient dem Sünder. Jesus wäscht dem Sünder die Füße sogar, dem Petrus hier. Also wenn er dem Johannes die Füße gewaschen hätte, das hätte ich noch akzeptiert. Aber gerade bei Petrus fängt er an. Petrus, dir, bei dem. Also das war unfassbar. Er nimmt sich der Schwachen an, der Elenden. Und nach der Aussage der Heiligen Schrift, Schwäche ist Gottes Stärke. Den Schwachen bin ich mächtig, den Schwachen bin ich mächtig. Perfektionisten haben eine total falsche Seelenstruktur. Sie wollen alles machen, von sich aus, aus inneren Antrieb heraus. Sie wollen sich beruhigen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich war unnützer Knecht. Und das sind sie auch und bleiben auch. Sie haben versucht, der Idealnorm zu entsprechen und sie haben es nicht geschafft. Und wir schaffen es nicht. Und wenn sie das nicht schaffen, und weil sie das nicht schaffen, sie gehen nach drüben. Das ist Yoga, das ist Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Sie versuchen mit fernöstlichen Methoden, durch Training, Yoga, perfekt zu werden auf allen Gebieten. Es ist eine Sucht. Der Mensch will perfekt werden. Wenn es nicht auf christlicher Ebene, dann auf fernöstlicher Ebene. Es ist eine Zwangsneurose, dieser Perfektionismus. Ich muss. Du musst gar nicht, Schwester. Versteh das, du musst gar nichts. Das ist das Wort Gottes. Du musst nicht. Du kannst gar nicht. Selbst wenn du möchtest, du kannst nicht. Du kannst nicht einmal 10 Zentimeter dich vergrößern. Höchstens in dem Stöckelschuh. Und Stelzen. Weißt du, was Gott sagt? Das möchte ich dir heute Nachmittag weitergeben. Du bist für mich gut genug. Du bist für mich gut genug. Du bist für mich schlecht genug. Du bist für mich gut genug. So wie du bist, so mag ich dich. Ich mag dich nicht als einen Heiligen. Ich mag dich nicht als einen Superstar. Ich mag dich nicht als einen großen Helden. Ich mag dich am allerliebsten, wenn du schwach bist. Wenn du schwach bist. Dann kann ich mit dir was anfangen. Ich mag dich, wenn du Fehler hast. Und wenn du Fehler machst, bei Gott darfst du Fehler machen. Solltest sogar. Und wenn du nicht Fehler machst, lernst du nichts. Wenn du nicht durchfällst, weißt du nicht, was es ist. Wenn du nicht versagst, weißt du nicht, wie man aufsteht. Wenn du nicht krank geworden bist, weißt du nicht, wie man gesund wird. Wir brauchen das Negative. Das Schwache, das Kleine, das Geringe. Und dann, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Perfektionismus ist aus sich selbst heraus. Ich mache es. Ich schaffe es. Du sagst, ja, Bruder, mal du das, aber da gibt es so viele Bibelstellen. Ich kann dir alle Bibelstellen sagen. Weißt du, Paulus schreibt, ich vermag alles. Hast du das gelesen? Das ist Paulus, Choleriker. Solche Menschen braucht man. Und Paulus als Choleriker sagt, ich vermag alles. Und hör mal, ich kann dir sagen, wie diese Bibelstelle zustande gekommen ist. Dann sagt der Heilige Geist, wie bitte? Ich vermag alles. Kennst du nicht den Herrn? Hast du nicht das Evangelium gelesen? Hast du keine Ahnung vom Heiligen Geist? Ich vermag alles. Aber Herr, und du musst wissen, damals haben sie auf Pergamentpapier geschrieben oder Leder. Das war ja sehr teuer. Papier gab es ja nicht so. Ich vermag alles, aber Gott vergib mir. Was soll ich machen? Ich vermag alles. Ich habe den Mund zu voll genommen. Perfektionisten nehmen sich immer den Mund zu voll. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Gerade als Perfektionisten. Ich vermag alles. Um Himmels Willen, der Herr sagt, sowas kannst du nicht in die Bibel bringen. Das ist nicht Wort Gottes. Das darf nicht so reinkommen. Aber Herr, was soll ich machen? Und weißt du, was Gott macht? Was der Heilige Geist macht? Und ich glaube, dass die Bibel geschrieben wurde, von Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Mach ein Komma. Mach ein Komma. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und schon ein ganz anderer Sound. Ganz andere Tonlagen. Ich vermag alles. Perfektionist Paulus Saul von Tarsus, ein Pharisäer von Pharisäern. Nur der kann solche Sprüche loslassen. Ich vermag alles. Komma. Setz ein Komma. Als Perfektionist. Das ist deine Falle. Weißt du, der Teufel will deinen alten Pharisäer wieder hochbringen. Auch wenn du getauft bist, der Pharisäer kann schwimmen. Sehr gut sogar noch. Der Pharisäer steckt in uns drin. Und zwar ganz tief. Mit dem wirst du zu tun haben, solange du lebst. Immer wieder. Ich kann's, ich kann's, ich kann's, ich kann's. Ja, nur durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, du hast recht, Herr. Und so ist das, so ist diese Stelle entstanden. So ist das Wort Gottes. Ohne mich schaffst du gar nichts, sagt der Herr. Ohne mich kommst du nicht weiter. Ohne mich bist du ein jämmerlicher Versager, eine Niete. Ohne mich. Und viele Gläubige fallen in diese Teufelsfalle. Ich kann's. Also ich mach das. Ich gehe auf die Straße. Ich bete für Kranke. Und dann beten sie für Kranken und dann kriegen alle die Krankheiten, die die Kranken haben. Ich treibe Dämonen aus. Und dann kriegen sie alle Teufel, die ausgetrieben haben, die bleiben bei ihm dann hängen. Und jetzt, ich kann's. Du kannst keinen Finger krumm machen, wenn Gott das nicht zulässt, wenn Gott dir nicht hilft, wenn Gott dir nicht beisteht. Wir müssen also mit diesem geistlichen, religiösen Perfektionismus aufräumen, was es auch immer sein mag. Sonst sind wir anfällig für alle möglichen Krankheiten und Seuchen. Zuerst einmal, du bist vor Gott ein Original. Lass uns das zusammen sagen. Ich bin vor Gott ein Original. Was bist du? Ein Original. Was bist du? Ein Original. Sag's. Was bist du? Ein Original. Wir sind vor Gott ein Original. Wir werden geboren vollkommen. Gott hat mich so, wie ich bin, gewollt. Mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken. Mit meinen Höhen und Tiefen. Meine Größe hat er schon festgelegt. Auch mein Gewicht hat er festgelegt. Bestimmt, nur ein paar Kilo bestimme ich das nur. Der hat alles festgelegt. Deine Augenfarbe hat er festgelegt. Hat alles an dir festgelegt. Du bist ein festgelegtes Wesen von Gott. Vollkommen. Aber noch nicht vollendet. Wir sind vollkommen, wir sind aber noch nicht vollendet. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Diese Perfektionismusfalle ist, dass du es machst. Ich möchte dich lehren und dir helfen, das zu verstehen. Der Herr will es machen. 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 Er will dich glücklich machen. Er will dir Freude am Leben geben. Er will dich stark machen. Er will dich zu dieser Größe werden lassen und dem werden lassen, was du bist. Und wenn er das macht, weißt du, wie er arbeitet? Gott arbeitet mit einer Methode, die dir gar nicht schmeckt. Soll ich dir sagen, wie der macht? Satan begehrt euer. Er erlaubt, dass der Teufel dich piesackt. Er erlaubt, dass Satan die Apostel sichtet. Er erlaubt, dass sie in Sturm hineinkommen. Er erlaubt, dass sie in Engpässe, in Nöte hineinkommen. Und indem allen du da reinkommst, erlebst du die Kraft und die Herrlichkeit Gottes, wie Gott treu ist, dass er dich nicht verlässt. Er hat für dich gebetet. Er erlaubt dir das, was der Hiob erlebte, dass Satan ihn mit Fäusten schlug, oder Paulus auch, und er lebt das alles. Aber taste seine Seele nicht. Deine Seele ist versiegelt von Gott. Deine Seele wird nicht angerührt. Da darf sich an deine Seele niemand dran wagen, auch nicht der Teufel. Deine Seele ist versiegelt. Aber taste mal die Familie, taste mal das Auto an, taste mal die Wohnung an, Rohrbruch oder lass das Haus abbrennen oder lass dies und so weiter. Taste das alles an. Aber seine Seele taste nicht an. Gott wacht über seine Kinder, die Seelen seiner Kinder. Und der, der die Seele hat, hat auch den ganzen Menschen. Du bist ein Original, von Gott gewollt. Du bist anders als die anderen. Und deshalb hör auf, anders zu werden, als Gott dich gemacht hat. Versuch, deine Identität zu finden und bleibe original vor Gott. Perfektionisten versuchen immer, so der Mehrheit zu gefallen, der Masse zu gefallen. Das, was die anderen tun, auch tun. Aber Gott hat dir Grenzen gesetzt, das bist du. Wenn Gott dich als Schnecke geschaffen hat, wer möchte Schnecke sein? Sei still. Du weißt nicht, was du willst. Wir möchten alle Antilopen sein oder so ein richtiger Bär oder ein Löwe und so weiter. Aber weißt du, aber Schnecke. Und wenn Gott jemand als Schnecke geschaffen hat oder so ein Käferchen, weißt du, wir möchten alle Schmetterlinge sein. Aber du weißt nicht, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird mal. Und das ist auch ein Wunder, dass aus dieser Raupe ein Schmetterling wird. Jetzt kann sich die Raupe anstrengen, so viel sie will. Sie kann fressen, so viel sie will. Sie wird nie Schmetterling werden. Das ist ein Prozess der Natur. Und genauso auch diese, du bist für was ganz anderem geschaffen, für was anderem angelegt. Gott will dich zu einem Schmetterling machen. In dir steckt das alles drin. Aber du brauchst Geduld. Du musst noch ein bisschen auf den Bauch kriechen. Du musst noch einmal so ein paar Hausaufgaben machen. Du musst noch etwas lernen und dann ruhen, in dem Kokon ruhen und hängen in der Luft. Und dann entsteht so eine Substanz, so eine ganz blöde Substanz. Und diese Substanz macht aus der Raupe Schmetterling. Das Werk des Heiligen Geistes, diese Substanz, diese Umwandlung, diese Umkrempelung. Jetzt kann sich die Raupe sich viel ausdenken. Weißt du, wir können uns auch viel ausdenken, viel vorbeten, viel vorsingen und viel sonst noch was machen. Wir werden nicht von uns. Ist ein Naturprozess. Ein Prozess des Heiligen Geistes. Und diesen Prozess muss der Heilige Geist in uns freisetzen. Und dann werden wir Schmetterlinge. Originale bleiben. Viele Menschen, die denken, sie müssen jemand anders sein. Aber weißt du, der Geist Gottes ist wie der Wind, sagt uns Jesus in Johannes 3. Weht, wohin er will, kommt, woher er will. Und du hörst sein Säuseln, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das ist der Heilige Geist. Das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du die Vollkommenheit Gottes erreichen möchtest, solltest du flexibel bleiben. Dich nicht festlegen. So und nicht so. Flexibel bleiben. Gott geht besondere Wege mit uns. Spontan bleiben. Lebendig bleiben. Echt bleiben. Wahr bleiben. Immer, das tue ich, weil ich nichts anderes tun kann. Und weil Gott mir nichts anderes gibt. Viele glauben, sie müssen Profis sein. Du musst kein Profi sein. Du musst nur Mensch sein. Kind Gottes sein. Einfach mit Gott wandeln. David kommt ins Lager des Volkes Israel. Damals war er noch kleiner Bub. Kommt hin, so als 17-Jähriger, und dein Vater schickt hin, guckt mal, wie es geht, was gibt es schon Sieg oder keinen Sieg oder was läuft und was nicht läuft. Und dann sieht er, wie der Philister da lästert und spottet. Und dann sagt er, wer ist dieser Unbeschnittene? David erbost sich über dieses Gespött und dass die Leute nichts machen, dass sie sich alles gefallen lassen. Jetzt kommt ein Original, alles andere sind nur Perfektionisten. Eines Hauptes größter Saul, dieser König. Und er gleich, die wollen einen König haben, sie haben einen König bekommen, den sie erbeten haben, und da war nichts, da hat sie nichts zum Sieg gebracht. Und jetzt kommt dieser junge kleine David. Von ihm heißt es, ein schöner, bräunlicher Junge. Interessant, warum war er bräunlich? Er war Naturbursche. In der Natur ist er groß geworden, ausgeruht in der Sonne Gottes, in der Gegenwart Gottes. Draußen bei den Schafen ein schöner, bräunlicher Junge. Dieser schöne, bräunliche Junge geht jetzt hin und sagt, was ist das? Ja, und keiner geht hin und keiner kämpft mit diesem Riesen Goliath. Wo sind die ganzen Helden des Königs? Wo sind die ganzen Israeliten? Wo sind die ganzen Streiter? Keiner ist da. Dann sagte ich, gehe. Und jetzt passt auf, was passiert. Dann gibt dem König Saul seine Rüstung. Du musst vorstellen, eines Hauptes größer. Also so viel Unterschied. 30 Zentimeter Unterschied. Und jetzt geht in der Rüstung Sauls und er sagt, nee, in dieser Rüstung kann ich nicht gehen. Bruder, Schwester, du kannst in der Rüstung dieser Welt nicht gehen. Du kannst dich noch so anstrengen, wirst du mit der Rüstung dieser Welt Gott nie und nimmer gefallen. Moses in der ganzen Weisheit Ägyptens hat Gott nicht gefallen können, war unbrauchbar für Gott. Alle, die in der Rüstung dieser Welt stecken, werden nicht Gott gefallen. In der Rüstung. Da sagt er, Leute, geht nicht. Ich gehe lieber in meiner alten Tradition, wie ich immer gemacht habe, so draußen bei meinen Schafen. Ich gehe zum Bach und hole mir ein paar glatte Steine und ich lege los. Und in dieser Kraft, in seiner ursprünglichen Kraft, das war alles andere wie perfekt. Dieser David auf Goliath zugehen, war alles andere als perfekt. Das war unter allen Kanonen. Das war unbeschreiblich. Zu mir kommst du wie zu einem Hund, sagt der Goliath, als er ihn sieht. Wie zu einem Hund. So jagt man Hunde, aber man führt nicht so die Kriege. Aber genau das ist, wie Gott arbeitet. Durch unvollkommene Menschen schafft der Herr vollkommene Siege. Halleluja. Durch unvollkommene Menschen. Und genau dich möchte Gott haben als Unvollkommener für einen herrlichen Sieg. Und das war der Durchbruch. Und du betest für einen Durchbruch. Und solange du dich anstrengst, anständig zu sein, wirst du keinen Durchbruch haben. Erst wenn du deine Rüstung ausziehst. Das, was du glaubst, was du gelernt hast. Das, was du glaubst, jetzt kannst du richtig. Das, was du glaubst, was du jetzt richtig beherrschst. Das, was du glaubst, was jetzt richtig passt, zieh aus. Und sag Gott, mach das so, wie es original ist. Wie die Natur hergibt. Mach mal das so. Und dann in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kommst zu mir mit Spieß und Schild und Schwert und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das ist Vollkommenheit. Im Namen des Herrn. Unvollkommen für die Welt, vollkommen für Gott. Das ist geistliche Kriegsführung. Viele glauben, sie müssen Profis sein. Nein, nein. Du musst nur vor Gott richtig stehen. Du musst nur in Gott richtig verwurzelt und verankert sein. Und dann wirst du den Feind in die Flucht schlagen. Weißt du, was du brauchst? Ein bestimmtes Maß an Gelassenheit. Bestimmtes Maß an Gelassenheit. Du bist zu verkrampft, wenn es um geistliche Dinge geht. Strengst dich an, perfekt. Ich will ja keinen Fehler machen. Das gilt genauso, wenn man prophezeit, weissagt oder dient. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Das muss alles sauber, reine Lehre, reine Wahrheit, alles perfekt sein. Und wenn es perfekt ist, dann fangst du an, Gott zu dienen. Nein, kannst du noch 100 Jahre warten, du wirst immer noch nichts tun. Sei gelassen. Sei getrost. Weißt du, manchmal, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Wenn wir versagen, kommt Gott zum Zug. Wenn wir unten durch sind, ist er oben drauf. Also das ist so wichtig. Versuche nicht, so ein geistlicher Marathonläufer zu sein. Ich muss schaffen noch. Und dann gibst du den Geist auf. Bleib locker. Locker. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bleib locker. Perfektionisten leiden an überzogenem Idealismus. Das muss so sein. Nein, Gott geht jedes Mal neue Wege. Gott arbeitet ganz neu. Jeden Tag hat er eine andere Methode. Seine Güte ist alle Morgen neu. Gott ist so einfallsreich, dass Gott das, was einmal funktionierte, funktioniert morgen nicht mehr. Gott ist kein Perfektionist. Gott wiederholt sich nicht. Gott ist kein Wiederkäuer. Gott, was er macht, ist nur einmalig. Viele Menschen, Perfektionisten, die stehen unter dem Druck. Ich muss. Du musst gar nichts. Du musst dich nur vom Heiligen Geist führen leiten. Es wird euch gegeben werden. Er wird euch erinnern. Und das ist auch, was wir hier tun wollen. Wir wollen Gott gefallen. Und wir sind von Haus aus, jeder, der Jesus aufgenommen hat, ist wie ein neugeborenes Baby. Vollkommen. Wir sind noch nicht vollendet. Wir sind vollkommen. Und wir werden bis zum Schluss das, was Weltperfektionismus nennt, nicht erreichen. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen nicht der Welt gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen. Und wenn wir vor Gott stehen, Geschwister, wenn wir vor Gott stehen, Gott interessiert sich nicht, wie viel Titel du hast. Gott interessiert sich nicht, wie viel Weisheit du geschöpft hast und wie viel du gelernt hast, was du verstanden, was du nicht verstanden hast. Weißt du, was Gott will? Wenn du eines Tages vor ihm stehst, du kannst ein Depp sein und doch Gott gefallen und auch sogar sehr gut. Mancher Depp gefällt Gott besser als mancher Theologieprofessor. Und ich sag euch, und im Himmel wird es mehr, lasst mich mal so sagen, dumme, naive, törichte sein. Das, was töricht ist vor der Welt, hat Gott sich erwählt. Das ist Wort Gottes für mich. Und deshalb provoziere ich euch und fordere euch heraus, hört auf, perfekt zu sein. Wenn ich alles erkannt habe, wenn ich alles verstanden habe, dann diene ich Gott. Weißt du, wenn ich das so lange gewartet hätte, würde ich heute noch im Bett liegen. Genau, würde ich heute noch im Bett liegen. Weil ich immer noch nichts verstanden habe. Weil ich immer noch nichts gelernt habe. Ich bin immer noch ein Lernender. Ich bin immer noch unterwegs. Ich bin immer noch in einem Prozess. Aber ich bin vollkommen. Halleluja. Ich bin noch nicht vollendet. Nicht, und Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin nur ergriffen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin ergriffen, ich habe es noch nicht ergriffen. Und weißt du, wann ich das ergreifen werde? Ich kann euch sagen, wann ich es ergreifen werde. Wenn ich hier meine Augen zumache, meinen Atem ausatme, wenn ich meinen Geist aufgebe, dann wird dieser Schleier des Irdischen weggenommen werden, dieser Vorhang zerrissen. Und dann werde ich sehen, ihn, wie er ist. Das ist meine Vollendung. Wir sind erst perfekt. wenn wir tot sind. Also wenn du perfekt werden möchtest, musst du sterben. Das wärst du schade für dich. Das muss noch nicht. Wir sind erst perfekt. Und dann kann man nichts mehr hinzutun und nichts mehr wegnehmen. Das, was du bist, das bleibst du, wenn du gestorben bist. So. Und alles andere ist Gottes Werk, ist Gottes Wirken, ist Gottes Vollkommenheit. Sterben. Vielleicht bekommst du ein anderes Bild vom Sterben. Sterben ist nichts anderes, dass dieser Schleier, diese Sehnsucht, alles, was ich nicht weiß, was ich nicht fassen, was ich nicht greifen kann, was ich nicht verstehen kann, was ich nicht ergründen kann, das wird alles verständlich sein, wenn ich drüben bin. Du wirst nichts mehr fragen. Aber hier hast du 1000 Fragen. Keine Lösung, keine Antwort. Hier ärgerst du dich über alles Mögliche. Perfekte Menschen, die ärgern sich nicht mehr, versuchen sich nicht mehr, aber es kocht doch drin. Und dann wirst du von innen her aufgefressen. Diese Perfektionismusfalle muss aufgebrochen werden. Und wir müssen damit brechen, dass wir die Sucht des Pharisäers in uns haben und sagen, nein, Pharisäer, du hast bei uns nichts mehr zu melden. Ich bekehre mich nicht nur von meinen Sünden, ich bekehre mich auch von dem Pharisäertum in mir. Ich bekehre mich und ich will nicht ein Schriftgelehrter sein und Pharisäer sein, der gnadenlos ist und unbarmherzig ist und hartherzig ist und nur versucht, alles in eine Struktur, in ein Schema, in ein Prinzip, in ein Dogma hineinzugießen. Schau Jesus an. Jesus brach rigoros das Gesetz der Alten. Er sagt, die Alten sagen so und so und ich sage euch so und so. Und immer wieder, die Alten haben gesagt so und so und ich sage so. Selbst sogar Gottes Gesetz hat Jesus radikal gebrochen mit dem Sabbat. Seine ganzen Heilungen, die hat er extra auf den Sabbat gelegt. Am Sabbat hat er extra geheilt und somit die Juden provoziert mit ihrer Gesetzlichkeit. Die haben sich zuerst mal am Sabbat versündigt, dann haben sie das übertrieben. Menschen, die sich an irgendeiner Sache versündigt haben. Juden haben den Sabbat nicht gehalten, deshalb sind sie in die babylonische Gefangenschaft. 70 Jahre, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Das war die Strafe für das Ungehorsam, dass sie die Sabbate nicht gehalten haben. Und jetzt kommen sie zurück aus Babylon und jetzt übertreiben sie alles. Sabbat, 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 Sabbat. Und Jesus sagt, von wegen, der Sabbat ist gut. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du nichts tun. Sollst dich Zeit für Gott nehmen. Das ist alles in Ordnung. Aber der Mensch ist wichtiger als der Sabbat. Der Mensch ist wichtiger. Also hört auf doch mit diesem Perfektionismus, hat Jesus gesagt. Schluss damit. Was fehlt dir? Mittendrin im Gottesdienst am Sabbat, am Mittagszeit, sagt es, sei gesund, steh auf. Und dann kommt diese krumme Frau und halt mittendrin im Sabbat. Hat Jesus gemacht. Und weißt du, wir sollten auch mit religiösen Perfektionismus, dem Pharisäertum in unseren Kreisen, wo auch immer, brechen. In vielen Kirchen, vielen Gemeinden werden Seelen regelrecht vergewaltigt von diesen ganzen Gesetzen und Dogmen der Kirche und der Gemeinde. Und Menschen fühlen sich schlecht und als Versager. Der Teufel versucht, aus dir einen Perfektionisten zu machen. Sag zu den Steinen, dass sie Brot werden. Mach doch was. Lass doch ein Wunder geschehen. Du bist doch Gottes Sohn. Perfektionisten. Mach was. Wenn jetzt die Frage ist, wenn es um dich geht, Medizin absetzen, Medizin behalten oder Medizin schlucken, Medizin nicht schlucken, was du daraus machen. Weißt du, wenn Gott dir nicht gesagt hat, keine Medizin oder gesagt hat, nimm deine Medizin und der Doktor hat gesagt, nimm diese Medizin und du hast von Gott keine andere Anweisung und vom Pastor keine andere Anweisung und vom Engel Gottes keine andere Anweisung, dann nimmst du die Medizin bis anno dazu mal, bis irgendwann in der Ferne liefen. Es sei denn, Gott sagt dir was anderes. Aber wie sagt Gott mir was anderes? Das ist eine andere Frage. Wie sagt er mir das was anderes? Verstehst du, ich kann mir einbilden, weißt du, Tabletten jeden Morgen da, die Pille für das und die Pille für das und die Pille für das und die Pille für das. Weißt du, ist auch so lästig. Können in der Zeit schon Musik hören. Und beten. Perfektionist. Ich muss was beweisen, ich muss durch dieses Tal. Und dann kriegst du Hiebe vom Teufel und er richtet dich zu und kommst verstümmelt, verbeult und verrammelt nach Hause. Und wo warst du? Deinen eigenen Weg. Ohne Gottes Auftrag. Wenn du ohne Gottes Auftrag gehst, gehst du ohne Gottes Schutz, ohne Gottes Absicherung, ohne Gottes Deckung, ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Beistand, ohne Gottes Trost, ohne Gottes... Auch wenn du zurückkommst, dann sagt dir, liebe Gott, es geschieht recht. Hast auch nichts Besseres verdient. Ja? Hast du nichts Besseres verdient? Geschieht dir recht? Vollkommen recht. Weil du nicht auf meine Stimme gehorcht hast. Würdest du auf meine Stimme hören, wäre dein Friede wie ein Strom. Und da musst du nicht perfekt. Ihr sollt vollkommen sein. Der Friede muss wie ein Strom fließen, so dahin plätschern. Friedlich. Was nicht aus dem Frieden Gottes herausgekommen, ist falscher Idealismus. Die Bibel spricht nicht vom Perfektionismus, die Bibel spricht von Vollkommenheit. Wir sollen so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott erlaubt es, dass sogar sein eingeborener Sohn in einem Schafstall zur Welt kommt. In einem Chaos zur Welt kommt. Gott erlaubt es. Und dort im Stall entsteht was ganz Neues. Der zivilisierte Mensch, du und ich, wir sind belastet von den lauter Perfektionisten um uns herum. Die haben uns versaut. Mach das so und so weiter. Unsere Prioritäten stimmen nicht mehr. Und dann, wir versuchen so Feigenblätter zu produzieren, hinter denen wir uns dann schließlich wohl oder übel verstecken. Und dann am Schluss können wir nicht mehr unterscheiden, was ist der Wille Gottes und was ist der Wille Gottes nicht mehr. Jemand hat gesagt, und das gefällt mir, und das setze ich in den Raum und versuche das zu vergeistlichen, lieber schlampig glücklich als ordentlich gestresst. Lass uns das nochmal sagen. Lieber schlampig glücklich als ordentlich gestresst. Lieber schlampig und glücklich als ordentlich gestresst. Und jetzt denk drüber nach. Lieber etwas nachlässig, aber glücklich, zufrieden, geborgen, in Harmonie. Weißt du, mit unserem penetranten Perfektionismus, wir stoßen so viele Menschen mit unseren Hörnern auf die Seite, verletzen so viele Menschen, beleidigen so viele Menschen, kränken so viele Menschen, machen andere krank und machen uns selber krank dabei. Wenn du ein bisschen großzügiger wärst und sagst, oh Gott, guck mal, bei mir hast du so viel durchgehen lassen, lass dich doch auch da durchgehen, lass doch auch den, behalte ihnen ihre Fehler nicht, Herr. Und das ist, was Gott will, dass wir den Menschen ihre Fehler nicht so groß aufbauschen und dramatisieren und eine Katastrophe draus machen. Lieber schlampig glücklich als ordentlich gestresst. Für viele Menschen, die quälen sich selbst durch ihren Perfektionismus zu Tode, peinigen sich, stressen sich unnötig, weil ihnen die göttliche Gelassenheit fehlt. Und weißt du, was göttliche Gelassenheit ist? Gott überlassen. Du kämpfst um dein Kind, dein Sohn, deine Tochter. Ich muss. Nein, wenn du es Gott abgibst, er macht besseres Geschäft und besser die Sache. Lass es Gott, göttliche Gelassenheit, Gott abgeben. Nicht jetzt dreimal am Tag anrufen, Junge, wo bist du, was machst du, wo steckst du? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Und dann nachts um 11 SMS schicken, wie sieht's aus? Ist noch alles gut? Bist du im Bett? Du musst lernen, deine Kinder abzunabeln zu lassen, abzugeben. Gelassenheit, Gott überlassen. Ich glaube, dass es bestimmtes Alter gibt, wo dann die Kinder selber auf ihre eigenen Füße gehen müssen, durch dick und dünn und selbst den Weg finden müssen. Aber das gilt auch, dass diese Perfektionisten sind Kontrolleure, die kontrollieren. Und das gilt auch für andere Menschen, die werden überwacht und, ja, wo bist du, wo steckst du, was machst du, wie geht's dir? Lass es, jeder, weißt du, wenn du Gott hast, wenn der Gott hat, und Gott hat jeder, der mit Gott lebt. Matthäus 5, 48, bei dieser Stelle bin ich, falls jemand eine Bibelstelle sucht. Ihr sollt vollkommen sein. Wie lebt er seine Vollkommenheit aus? Er lässt es gewähren. Die Schöpfung, er lässt es gewähren. Leute, macht daraus was, fangt was an, herrsche darüber. Vermehrt euch, macht euch die Erde unter. Gott hat die Welt den Menschen übergeben. In ihrer Verantwortung. Und die müssen eines Tages vor Gott stehen und vor Gott Rechenschaft ablegen über das, was sie gemacht und nicht gemacht haben. Das ist die Tatsache. Und jeder Einzelne muss vor Gott eines Tages selber treten und verantworten, was er gemacht und nicht gemacht hat. Und Perfektionisten, die möchten jetzt schon die Verantwortung, jetzt schon Rechenschaft, jetzt schon, dass es gerichtet wird, jetzt schon ein Urteil aussprechen, gut oder schlecht. Ihr sollt vollkommen sein. Nicht perfekt, vollkommen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Perfektionist ist wird nie sein Ziel erreichen. Aber der Vollkommene wird vollendet werden eines Tages. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und bis 11 die folgende Verse. Ich überfliege nur einiges und komme zu dem, was mir hier wichtig ist. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Gott hat euch berufen, durch Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, in der Gemeinschaft mit Jesus, bei den Aposteln ist etwas Furchtbares mal passiert. Plötzlich streiten sich zwei oder drei, vielleicht auch vier. Wer ist der größte Herr? Und dann kommt, ausgelöst durch ein dummes Gebet einer Mutter, die nicht zur Ruhe kommen kann, die nicht die Kinder laufen lassen kann, die für ihre Kinder betet. Manche beten viel zu viel für ihre Kinder. Du solltest aufhören, für deine Kinder zu beten, sondern du solltest Gott danken, dass Gott deine Kinder am Ziel bringt und vom Ziel her einfach Gott loben und preisen, vom Ziel her die Herrlichkeit Gottes sehen und nicht nur, lieber Gott, rette, hol ihn raus und bewahre ihn und beschütze ihn. Alles ist richtig und gut. Danke, Gott, dass du meinen Sohn beschützt oder meine Tochter beschützt. Gott, danke, dass du mit meinem Sohn, meiner Tochter zum Ziel kommst. Gott, danke. Fang an, dein Gebet mit Danksagung einzuhüllen und einzupacken. Und nicht nur mit Bitten und Betteln und sonst was, mit Danken. Und hier, die Gemeinschaft mit Jesus. Und die Mutter sagt, Meister, lass den einen rechts und den anderen links von dir sitzen. Einen Innenminister und einen Außenminister. In deinem Reich, wenn du kommst. Und Herr sagt, von wegen. Und dann gibt er das Beispiel von der Fußwaschung. Und dann gibt er das Beispiel vom Dienen. Wer der Größte sein wird, wird euer aller Diener sein. Und so weiter. Und das steht mir nicht zu. Aber Perfektionist, einer drin und einer draußen. Und dann sagt Jesus, geht gleich weiter. Und wer diesen meinen Kelch trinken kann, der wird es tun. Ja, Herr, ich kann's. Aber du siehst, der, wo es am lautesten geschrien hat, ich kann's, konnt's doch nicht. Petrus. Ja, Herr, ich kann's. Du kannst den Kelch nicht trinken, es sei denn, dass der Herr schon für dich das getrunken hat. Und solange er noch nicht aus diesem Kelch getrunken hat, kannst du den Kelch nicht nachtrinken. Aber hier, er wird euch Kraft geben. Ohne diese Kraft läuft nichts. Denn Gott ist, der das Werk angefangen hat, Gott ist, der das vollendet. Das ist Gott. Das angefangen hat und vollendet. Er bringt das Ende zu einem harmonischen Abschluss. Unser Gott ist, der alles perfekt macht. An jedem Tag wird alles offenbar sein und ihr werdet nichts mehr fragen. In unserem Leben hier auf dieser Erde ist so viel Halbfertiges, Unvollendetes, Unbrauchbares, Unnötiges, Zerbrochenes und so weiter. Wer kann es wieder gut machen? Der Herr bringt es alles wieder zurecht am Schluss der Dinge. Er macht unser Leben tadellos. Und das Wichtigste ist die Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Hiob Kapitel 22, Vers 21. Gott macht einen Fehler. Jetzt widerrufe ich das alles. Und dann sage ich, dass Gott keinen Fehler macht. Und das, von der Sicht der Menschen ist so viel, was auch Gott falsch macht. Aus der Sicht des Menschen. So, also selbst Gott ist bei den Menschen aus der Sicht des Menschen unvollkommen. Aber aus der Sicht Gottes ist das Unvollkommene vollkommen bei Gott. Das Unvollendete vollendet bei Gott. Das aus der Sicht Gottes. Wir müssen also die Welt mit den Augen Gottes betrachten. Nicht mit unseren ausgebrannten, ausgehöhlten Augen. Unsere Augen sind verdorben. Jeder von uns hat verdorbene Augen. Die Schlange hat uns die Augen geöffnet. Von der Frucht des Baumes haben wir gegessen. Und alle, die von der Frucht des Baumes gegessen haben, seit Adam und Eva, unsere Augen sind verdorben und wir sehen Dinge, die wir nicht sehen sollten. Oder sehen sie falsch. Ich bin nackt. Das war das Erste, was sie gesehen haben. Die waren schon immer nackt gewesen. Die waren noch nie anders gewesen. Aber dadurch, dass die Schlange die Augen geöffnet hat, haben sie gesehen, ich bin nicht vollkommen. Ich bin nicht perfekt. Mit uns stimmt was nicht. Ich bin nackt. Deshalb habe ich mich vor dir versteckt. Und genau das ist dieses Unvollkommensein. Ich und die Schlange hat die Augen geöffnet. Und unsere Augen müssen jetzt gesalbt werden, damit wir die Dinge richtig sehen, wie sie richtig sind, mit den Augen Gottes. Und hier lese ich Hiob Kapitel 22. Hör endlich auf, in Gott den Feind zu sehen und söhne dich wieder mit ihm aus. Genau das ist es. Söhne dich mit ihm wieder aus. Nur so wirst du dein Glück zurückgewinnen. Eigentlich Perfektionismus ist nichts anderes, sich mit Gott wieder ganz neu aussöhnen. Nicht nur versöhnen, das hat Christus gemacht, sich jetzt aussöhnen. Wenn er dich unterweist, dann nimm es an. Behalte jedes Wort in deinem Herzen. Kehr um zu ihm, dann richtet er dich wieder auf. Also hör auf, in Gott einen Feind zu sehen. Oder eine Widersacher. Fange an, das Gute, das Gott alles macht und nicht macht, zu sehen. Denn alles ist gut. Auch das, was nicht ist und nicht sein darf. Denn Gott ist vollkommen. Ihr sollt vollkommen sein, wie ich vollkommen bin. Vollkommen sein heißt seinem Sinn entsprechen, seiner Art entsprechen, seinem Wesen entsprechen, seinem Charakter entsprechen. Unser Sinn muss das Ebenbild Gottes in sich tragen, wie der Vater ist. Und Gott hat uns geschaffen nach 1. Mose 1, 26 in seinem Bild. In seinem Bild. Und jetzt muss das gefallene Geschöpf sich wieder aufrichten und sagen, Vater, oder der Herr muss uns aufrichten, der Herr muss auf die Beine stellen, steh auf und muss uns wieder zu dem machen, was wir von Anfang an gewesen sind, bei Grundlegung der Welt gewesen sind. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden umgewandelt, nicht ich selbst von mir, sondern durch den Heiligen Geist. Wir werden umgewandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, durch den Herrn Jesus, der Geistes. Und das ist das Werk Gottes, uns vollkommen zu machen. Wir werden umgewandelt. Diese Raupe wird ein Schmetterling, ein vollkommenes Wesen. Dein Dasein als Raupe zu kriechen auf alle vier ist nicht der Wille Gottes. Deine Bestimmung, deine Urbestimmung ist zu fliegen. Wir müssen Kinder Gottes nur sein. Und ich komme zum Schluss und dann beten wir. Wir sollen vollkommen sein. Wir müssen Gott entsprechen. Mit Gott uns anlegen und sagen, Herr, mach du mich zu deinem Kind. Und wie werde ich Kind Gottes? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden, Johannes 1. Ihn aufnehmen und Kind Gottes, das ist die große Erfahrung, die ein Mensch je machen kann. Wenn du Kind Gottes geworden bist, bist du perfekt. Kinder Gottes, wenn so ein Baby geboren wird, es ist vollkommen. Noch nicht vollendet, aber vollkommen. Du musst nur Kind Gottes werden. Söhne und Töchter Gottes. Nicht religiös. Auch, weißt du, auch Christ sich schimpfen. So viele Leute schimpfen sich Christen. Weißt du, wenn ich die Christen anschaue, im Gefängnis, geh noch in Gefängnis. Wie viele Mörder sind getaufte Christen? Nennen sich Christen, schimpfen sich Christen. Aber Söhne und Töchter Gottes sein, das ist die große Berufung. Bist du schon ein Sohn, eine Tochter Gottes? Dieses Wesen Gottes in dir. Christen müssen sich anstrengen. Die müssen dreimal am Tag beten. Zweimal die Bibel lesen, morgens und abends. Die müssen jeden Tag womöglich in die Kirche gehen. Die müssen das und die müssen das. Das ist ein Muss. Aber Kinder Gottes, die kriegen nicht genug von Gott. Die können nicht genug Gemeinschaft mit Gott haben. Die müssen ständig in Verbindung mit Gott sein und immer wieder fragen, Vater, wie geht's weiter? Vater, was ist der nächste Schritt? Und so lenkt Gott wie ein Navigator, lenkt er da an dem Platz, wo du hinkommen musst. Und dann stehst du plötzlich vor der Haustür. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also in der Bibel lese ich nicht von Christen. Man hat in Antiochien sie geschimpft als Christen, weil sie so dachten und so lebten und so sprachen wie Christen. Aber in der Bibel ist so viel die Rede, Kinder Gottes. Und zähl die Bibelstellen zusammen, wo Christen in der Bibel im Neuen Testament vorkommt und du wirst nur ein paar Handvoll der Namen Christen finden. Du wirst immer wieder finden, Kinder Gottes, Kinder Gottes, Kinder Gottes, Kinder Gottes. Und wenn du Kind Gottes, dieses Kindsein entdeckst und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder Gottes, könnt ihr alles andere vergessen. Wir müssen Kinder Gottes werden. Und das ist dieses Vollkommen. Nicht Erwachsene Gottes. Weißt du, jeder Erwachsene ist verdorben. Tut mir leid, aber das ist so. Weißt du, immer vorsichtig aufpassen, da Rücksicht nehmen, mit dem nicht in Konflikt kommen, mit die nicht in Konflikt kommen, da immer, sich immer so anständig benehmen. Kinder Gottes sind nicht anständig. So diese kleinen Bambis, die ziehen an der Hose, die beleidigen und sagen, Mama, das ist nicht gut. Und wir natürlich, wunderbar, verstehst du, auch wenn es bitter und salzig und sauer war. Das war wunderbar. Wir heucheln, wir sind ja Berufsheuchler. Lass uns ehrlich sein, wir heucheln. Wir spielen so viel Lüge rum und tragen so viel Lüge. Die Kinder sind ehrlich, die sagen die Wahrheit. Das ist nichts. Ja, du schüttelst meinen Kopf, als wenn du Kind wärst. ist okay, ich hab dich lieb. Kinder Gottes, wenn du Sohn oder Tochter Gottes bist, halt dich fest, jetzt schnall dich an, wenn es geht, schnür dich an. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du das, was Gott ist. Glaubst du das? Wenn du Kind Gottes bist, bist du das, was Gott ist, sein Ebenbild. Perfekt, vollkommen, vollendet. Wenn du das bist, was Gott ist, dann bist du das, was er ist. Wenn ich meine Kinder anschaue, so, sie sind, ein Apfel fällt nicht weit weg vom Baum, heißt es in den Sprüchen. So, du fällst, wenn du von Gott abstammst, wenn du deine Abstammungslinie von Gott her zurückziehst, dann fällst du nicht weit weg von Gott. Du bist das, was Gott ist. Und genau das ist wahrer Glaube. Alles andere vergessen, das alles andere ist Religion nur. Alles andere bringt nicht weiter. Paulus sagt in Galater 1, Vers 1, meinen Auftrag als Apostel habe ich nicht von Menschen erhalten und auch nicht durch menschliche Vermittlung oder auch, dass ich von Menschen gelernt hätte. Ich erhielt ihn von Jesus Christus und von Gott dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also er hat seine Berufung, seine Fähigkeit, seine Qualifikationen, seine Entwicklung, sein, was er war, nicht von Menschen bekommen, sondern von Gott. Und du musst das, was du bist, nicht vom Pastor Matutis, nicht vom Gemeindezentrum, sondern vom Himmel her bekommen. Ihr habt das vom Herrn empfangen, der von Gott und dem Vater des Herrn Jesus Christus, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und dann Galater 4, Vers 1 bis 7, aber ich lese nur auszugsweise, die Rosinen picke ich raus. Weil ihr denn Söhne seid, du und ich, oder Töchter, weil ihr Söhne seid, so hat Gottes Geist seines Sohnes in eure Herzen Einzug gehalten und dieser Geist schreit, aber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn oder Tochter. Wenn der Geist Gottes in dir eingezogen ist, so bist nicht mehr Knecht, du bist nicht mehr irgendwie ein Sklave, nicht mehr ein Arbeiter nur oder sonst, du bist Sohn oder Tochter, wenn der Geist Gottes in dir eingezogen ist. Die Frage ist, wer wohnt in deinem Herzen? Der Heilige Geist ist es, was uns vollkommen macht. Der Heilige Geist ist es derjenige, der das Werk Gottes in dir, in mir vollendet. Der Heilige Geist. Und deshalb, wir können nicht genug vom Heiligen Geist haben. Amen. Seid ihr einverstanden? Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Heiliger Geist, erfülle diesen Tempel. Erfülle jeden Einzelnen. Wir heben die Hände auf zum Himmel und lass uns vom Heiligen Geist füllen. Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist vollendet das Werk, das Gott angefangen hat. Der Heilige Geist ist dieser Lehrer, der uns Lesen und Schreiben beibringt. Der Heilige Geist ist dieser Lehrer, der uns das Denken beibringt, göttliche Mathematik beibringt, Glauben beibringt. Das ist der Heilige Geist, der uns Gesundheit beibringt. Halleluja, wie man gesund lebt, was man isst und trinkt und was es nicht schadet. Und der Heilige Geist zeigt uns, wie wir reden sollen, positiv reden, der Gnade Gottes. Halleluja, Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Bitte Gott, dass dein Herz erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Dann wirst du gesund. Dein Körper muss durchströmt werden vom Heiligen Geist. Heute Abend, heute Nachmittag will der Herr deinen Körper durchströmen. Bete in Sprachen, preise ihn, bete ihn an. Erwarte, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Oh, lass Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Weißt du, was das heißt? Lebendiges Wasser über deinen Mund. Du bekennst den Herrn, du preist den Herrn, du betest den Herrn an. Oh, Glory, Halleluja. Herrschaft Gottes, komm. Herrschaft Gottes, regiere. Ich danke dir, dass du hier in Berlin zu Hause bist und dass du hier eine Stätte deiner Offenbarung und deiner Herrlichkeit hast und dass du heute Nachmittag Menschen begegnest, Herr. Halleluja, und dass die Herrlichkeit Gottes überhand nimmt. Heute Nachmittag, oh Glory, Shikara Burasiti, Handere Berimitisse Ramashika, fülle Herr, fülle die Tempels mit deinem Heiligen Geist. Jeder Einzelne soll ein Heiligtum des Herrn sein heute Nachmittag. Oh Glory, Halleluja, danke Jesus. Halleluja, Halleluja, ich bete dich an und ich preise dich, Jesus, und ich gebe dir alle Ehre, danke dir. Halleluja, 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 danke Jesus. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Schüttere Sinkerapäsende. Bevor wir weitergehen, wir nehmen unser Opfer auf. Wir danken und preisen Gott mit unseren Gaben heute. Gott möge alle Geber segnen und möge dein Herz erfüllen mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit und möge es den Reichtum ausschütten über dein Leben. Dir soll's wohlgehen, auch finanziell. Ich bete für die Finanzen heute. Und wir nehmen das Opfer jetzt auf und du gibst Gott einfach, was du kannst und was du geben möchtest. Und erwarte, während du gibst, erwarte, dass Gott deine Finanzen segnet. Dass du überaus reich, überaus glücklich, überaus gesegnet bist. Und zwar auf allen Ebenen. Wenn es dir finanziell gut geht, geht es dir auch geistlich gut. Und du wirst sehen, da hängt irgendwie zusammen. Denn mir wird nichts mangeln, sagt der Herr. In seinem Wort, mir wird nichts mangeln. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang. Du willst, dass Gutes und Barmherzigkeit dein Leben lang folgt. Dann tu was für Gott zuerst einmal. Bevor wir fortfahren im Gebet, wir tun was für Gott. Bau uns sein Reich, dann baut Gott unser Reich. Halleluja. Preis Gott, preis Gott. Bring dein Opfer dem Herrn. Ich möchte jetzt noch, ich habe ja aufgerufen, für, wenn jemand Öl braucht zum Salben und Segnen. Nimm die Freiheit. Ich möchte jetzt dein Öl salben und dich segnen, wenn jemand Salz dabei hat. Und wir segnen Salz ganz besonders. Wenn du Gäste einladest, die Bibel sagt, die soll Salz dabei haben. Wenn du irgendwo hingehst, du solltest Salz dabei haben. Und sagen, hör mal, ja, Gott zeigt mir, wenn du irgendwo zu Besuch hingehst, nimmst du dein Salz, dein gesegnetes Salz, Streugerät mit und streut ein bisschen Salz und sagt, darf ich noch dieses euer Essen salzen und würzen? Darf ich sie unter dem Segen Gottes bringen, eure Familie unter dem Segen Gottes bringen? Praise Gott. Halleluja. Und das ist wichtig. Ich denke, wir sind berufen, Segen zu ererben und wir sind berufen, um den Segen weiterzugeben. Praise Gott. Halleluja. Du hast als erstes angefangen. Vater, ich segne jetzt diesen Salz, das Salzgefäß. Vater, ich danke dir, dass du das Salz segnest. Und Menschen werden gesegnet. Praise Gott. Menschen werden gesegnet, wenn du von Essen kochst und dieses Gewürz rein tust. Weißt du, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Jeder einzelne von uns ist ein Salzkörnlein. Wir sind das Salz. Und wir sollten das Salz, Jesus sagt sogar in den Evangelium, es ist erstaunlich, ich weiß auch nicht warum, frag mich auch nicht warum, aber vielleicht deswegen, weil wir jetzt das tun hier heute, habt Salz bei euch. Habt Salz bei euch. Das ist besonders Salz. Aus dem Himalaya, gut. Aber dann ist auch ganz normales Bergsalz. Gott segne dieses Salz und dein Salz soll gesegnet sein und du sollst ein Stück Ausstrahlung in deinem Leben haben. Auch jetzt das Öl. Und ich salbe das Öl ganz besonders. Und der Herr möge das Öl salben, wenn es mit für Kranke verwendet wird. Und wir sollten nicht sparen. Wir sollen großzügig sein im Segnen. Segnen heißt Gutes wünschen, Gutes tun, Gutes verbreiten. Einfach Segensträger sein. Und du sollst jetzt mit deinem Öl eine Segensträgerin sein und salben. Auch dein Salz. Ich halte es und schüttle es 7-mal vor dem Herrn. Es ist geheiligt. Halleluja. Nimm es. Und der Herr segne dieses Salz. Und du sollst ein Salzkörnlein sein. Und überall, wo du hingehst, sollst du die Lieblichkeit Jesu von dir ausstrahlen. Halleluja. Praise Gott. Gott segne dich. Gott segne dich. Praise dem Herrn. Und du sollst Salz sein. Und Gott sagt, ich würze dich mit Liebe, mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind das Gewürz Gottes, der Geschmack Gottes. Sehet und schmecket, sagt die Bibel, wie freundlich der Herr ist. Durch uns sollen Menschen die Freundlichkeit Gottes schmecken. Durch uns, die sollen Appetit bekommen nach Gott, nach mehr. Weißt du, was Salz ist? Salz weckt ab Durst. Und wenn man in der Wüste ist, habe ich mal irgendwo gelernt, wenn man irgendwo in der Wüste ist und man hat kein Wasser, dann muss man einen Affen nehmen und Salz auf die Zunge streuen und loslassen. Und der Affe wird immer zum Wasser rennen. Und so weiter. Wir sollen Salz ausstreuen, den Menschen Durst wecken. Und dass sie durstig werden nach Gott. Und die werden fragen, was ist das? Was hast du gemacht? Was soll das bedeuten? Und so weiter. Salz in der Suppe. Und hier heute Nachmittag zeigt Gott, irgendjemand wird das tun, für irgendjemand wird es sein, für irgendjemand wird es sein. Wenn du irgendwo hingehst, nimmst du so Salz, ziehst aus deiner Handtasche dein Salz und sagst, darf ich noch die Suppe, nur ein paar Tropfen, nur ein paar Körnchen Salz werden. Und wir sehen, die ganze Gemeinschaft wird eine andere Gemeinschaft sein. Ein anderer Geist wird sich verbreiten. Und gleichzeitig bei dieser Gelegenheit möchte ich noch euch einen Tipp geben. Unsere CD, diese Musik, Hintergrundmusik, diese Musik hat so großen Segen schon gewirkt in der Vergangenheit. Wer die CD haben möchte, die kann am Schluss bestellen. Diese Musik bringt die in Krankenhäuser, bringt die Menschen, muss nicht hinschreiben, Gemeinde Jesu hier oder Gemeinde Gemeindezentrum oder Gemeinde so oder was weiß ich, wo das herkommt. Das ist unsere Musik, vom Heiligen Geist empfangen, und diese Musik geben wir einfach weiter. Und Jesus kommt über die Hintertür zu den Menschen. Warum ich das Salzsalbe, das Ölsalbe ist, dass Jesus über die Hintertür zu den Menschen kommt. Ich möchte, dass der Heiland über die Hintertür zu deinen Lieben hinkommt und die Lieben erreicht. Diese Musik. Du musst nicht sagen, das ist eine Musik im Heiligen Geist empfangen. Mach das. Das Salz ist im Glauben gegeben worden. Vater, halte mal mein Öl. Herr Jesus, und ich möchte dieses Öl jetzt segnen, dieses Öl jetzt salben, dieses Öl ist für Kranke, für Mühselige und Beladene und für dich selbst. Halleluja, für dich selbst. Und auch das Salz in deinen Händen soll gesalbt werden. Und wenn du das im Salzdruck oder sonst irgendwo nachher reinlegst, ist es durch und durch gesalbt. Du tust es im Glauben. Halleluja. Es ist für dich. Aber du sollst es auch für dich selber verwenden. Weißt du, du sollst ein Gesalbter sein. Du kannst nicht den Prediger oder Geschwister aus der Gemeinde holen, komm, beten mit mir. Weißt du, was ich mache, wenn ich manchmal Entscheidungen zu treffen habe? Ich salb meine Hände und salb meine Stirn, salb mein Angesicht und ich gehe als Gesalbter Gottes hin. Weißt du, ob jetzt die Hände von irgendjemandem mich salben oder meine Hände es salben, spielt keine Rolle. Hände bleiben Hände. Ich bin der verlängerte Arm des Herrn. Und so, ich salbe mich jetzt, wenn ich niemand habe. Und nimm das, salbe Gegenstände, salbe irgendwelche Gegenstände, was dir Probleme macht, wo du nicht Klarheit kommst, was dir Ärger bereitet. Oder wenn dich deine Hand ärgert, wir sind nicht mehr im Alten Testament, dass die Hand abgehackt wird. Salbe deine Hand. Salbe deinen Fuß. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß, dein Auge ärgert, salbe es. Ja. Nee, das will ich bete nicht. Ich bete nur für Salz heute. Mach nichts. Ist okay. Schenk's. Nein, schenk's. Schenk's ist in Ordnung. Du kannst es schenken. Ist in Ordnung. Kann's gehen. Ist schon gesegnet. Das ist okay. Nein. Der nimmt's und der lässt dich schmecken. Ist okay. Du bist gesegnet. Das Brot ist gesegnet. Ist okay. Weißt du, wir müssen nicht groß im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verstehst du? Wir müssen das gar nicht. Wenn ich sage, es ist gesegnet. Und Geschwister, auch wenn wir beten, wir müssen gar nicht groß machen. Gesegnet ist gesegnet. Gesegnet ist es, was von uns ausgeht. Und ich habe so liebevoll zu meiner Schwester gesagt, nimm das Brot, schenk es. Gott segnet den Mann und den Empfänger und den Geber. Beides wird gesegnet. So, es ist gesegnet. Seid einfach, seid schlicht. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir vor dem Herrn einfach und schlicht sind und aufhören, krampfhaft zu sein. Perfektionisten sind krampfhaft. Da muss eine ganze Ölflasche draufgeschüttet werden. Dann ist es gesegnet. Nein. Ich bin in Israel und ich frage den Rabbi, sag mal, wie viel Fleisch muss man beim Passa mal essen? Weißt du, was er gesagt hat? So viel, was zwischen drei Finger reinkommt. Das ist so viel. Guck, ihr fragt nicht so viel. Was ist das? Wirklich? Kräutersalz, okay. Richtiges Salz. Gott segne dieses Salz, Vater, und Gnade soll mit diesem Salz. Ich segne dieses Salz in Jesu Namen. Sei gesegnet. Ihr seid jetzt Gewürze Jesu Christi. Habe ich nicht schon für dich gebetet? Sei gesegnet im Namen Jesu. Dieses Salz soll gesegnet sein. Und der Herr möge dich segnen. Dich segnen. Weil weißt du, du sollst nichts Eigenes tun, sondern immer, wenn der Heilige Geist dir zeigt. Preis Gott. Segne dieses Salz in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Preis Gott. So, lasst uns weiter im Gebet bleiben, vor dem Herrn bleiben. Dein Haus soll gesegnet sein. Jesus sagt, ich muss in deinem Hause einkehren und in diesem Hause ist Heil widerfahren. Halleluja. Wir stehen auf. Und ich möchte fragen, wenn irgendjemand da ist, wo krank ist, Not hat, wo du hast eine Krankheit und eine Not, eigentlich könntest du selber beten, du brauchst mich nicht. Jeder von uns kann selbst beten und braucht mich nicht. Aber ich möchte euch helfen, wenn es nötig ist. Also, und wenn du empfindest, ich brauche Gebet, ich muss, dass mit mir jemand betet und ich vertraue Gott, dass Gott mich berührt, dann ich lade dich ein, komm nach vorne. Und die Musik kann ein bisschen lauter sein. Wir bleiben im Gebet, wir bleiben vor Gott. Diese Musik ist vom Herrn und wir nehmen das einfach in uns auf. Meditiere, bleibe vor Gott. Halleluja. Komm. Halleluja. Was willst du von Gott haben?
Gesundheit.
Gesundheit. Lieber Heiland, gib mir beide Hände. Lieber Heiland, schenk meiner Schwester Gesundheit. Schenk ihr Kraft. Herr, schenk ihr Kraft in Seele, Geist und Leib. Schau mich an. Ja. Oh Herr, schenk ihr Gesundheit an Seele, Geist und Leib. Ja. Die ganzen Nerven, ja, genau, das spüre ich. Gott arbeitet hier an deinem Hinterkopf und Gott berührt dich jetzt. Halleluja. Vater, du stellst sie wieder her. Die Kraft Gottes kommt und Kraft Gottes erfüllt deine Seele jetzt. Oh, der Teufel wollte deine Persönlichkeit zerstören, aber Jesus stellt dich wieder her. Empfange deine Gesundheit jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Und du willst auch Gesundheit. Ja. Lieber Heiland, du möchtest meiner Schwester auch Gesundheit schenken. Du siehst, sie sorgt sich für andere und jetzt sorgen wir für sie in diesem Moment. Und alles, was sie braucht, Herr, erlöse sie vom Geist des Perfektionismus. In Jesu Namen. Sag mir nach. Lieber Jesus. Erlöse mich vom Geist des Perfektionismus. Ich muss niemand was recht machen. Du bist, der mich gerecht macht. Und du hilfst mir in meiner Schwachheit. Amen. Gott hilft dir in deiner Schwachheit. Halleluja. Was ist mit dir los? Ja. Danke, Jesus. Praise Gott. Ja, diese Stelle wird geheilt in Jesu Namen. Und es soll keine Rückstände sein. Weißt du, der Herr, normalerweise, wenn du zum Arzt gehst, der Arzt bestrahlt. Aber jetzt bestrahlt der Herr dich. Der Herr bestrahlt dich. Du bekommst jetzt göttliche Bestrahlung. Halleluja. Göttliche Bestrahlung hier an dieser Stelle. Und diese Stelle wird sich auflösen, nichts und gar nichts. Und der Herr arbeitet jetzt an dieser Stelle. Bleibt nichts zurück in Jesu Namen. Amen. Bleibt nicht zurück. Und erlaube nicht. Wisst ihr, das Schlimmste dabei ist die Angst. Es bleibt doch vielleicht noch was zurück. Das ist der Teufel, der uns Angst machen möchte. Der Teufel ist ein Panikmacher. Der Teufel macht uns fix und fertig. Fang an, dich zu träumen gesund. Und wenn du dich im Spiegel reinschaust und sagst, guck mal, das ist der Mensch, den Gott geliebt hat. Du hast mich vollkommen rein und heilig gemacht. Und Gott hat es. Und schau nicht auf diese Stelle mehr. Diese Stelle existiert für dich nicht mehr. Diese Stelle existiert dich nicht mehr. Gott hat es weggenommen. Preis Gott. Wo fehlt es bei dir? Dein Studium. Was studierst du? Okay, guter Beruf. Fang an, diesen Beruf zur Ehre Gottes zu brauchen. Guck mich noch an. Ich habe in Neu-Delhi gepredigt. Und während ich in Neu-Delhi gepredigt habe, da hat Gott mir plötzlich, ich glaube Neu-Delhi war es, da waren, frage ich, wer hat mit Computer und sonst was zu tun? Da standen 30 Leute etwa auf und so weiter. Und einer, da war ein Mann, ein Pastorenkind. Und sagte, ich habe immer gefragt, Herr, was soll ich tun? Was kann ich als in diesem Beruf, wo ich jetzt drin bin, tun? Und er wurde berufen als Medienevangelist. Halleluja. Als Medienevangelist. Gott will deinen Dienst gebrauchen zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Dass du die Medien für Jesus eroberst. Nicht für Teufel und nicht für Sex und nicht für Porno und alles, was die gerade diese, was Internet und Medien und so weiter machen. Gott will dich benutzen als Salz. Und deshalb bringt mir Salz noch her. Ich brauche noch Salz. Irgendwie, wir hatten noch einen Salzbecher hier. Ich mache etwas. Gott zeigt mir, was du machen sollst. Gott salzt dich. Du wirst gewürzt. Gott salzt dich. Halleluja, die Salbung, du bist jetzt als Salz. Halleluja, Herr, Halleluja, dieser, dein Diener, wird Salz sein in den Medien. Du wirst die Medien mit dem Salz Gottes durchdringen. Halleluja, Halleluja. Und du wirst eine Salzkraft haben, wie du bisher nie gekannt hast, im Namen des Herrn. Halleluja, du bist ein gesalzener Gottes. Oh, Glory, Glory, Glory. Wow. Oh, Glory. Solche Männer mit solchen Fähigkeiten werden im Reich Gottes gebraucht. Weißt du, sollst nicht missbraucht werden, sondern gebraucht werden für den Herrn. Und du bist jetzt von Gott durchwürzt. Weißt du, das dringt in dir hinein. Das arbeitet an deiner Seele. Ist kein Spaß. Gott hat mich gezeigt, dich zu würzen. Und nicht zu salben, sondern zu würzen. Dass du von innen heraus explodierst. Für die Herrlichkeit Gottes. Du sollst explodieren für Gott. Und du sollst durchdringen die Medien für Gott. Du sollst die Informatik durchdringen für Gott. Du hast die Salbung. Und die Salbung ist, was den Unterschied ausmacht. Die Salbung. Nicht das Wissen. Du kannst nur 10% von dem Wissen verwenden, brauchst nur. Du brauchst nicht viel, aber die Salbung ist, was Durchschlag schenkt. Gott möge dich segnen. Halleluja. Gott segne dich. Du bist gesalzt. Oh. Wo brennt's?
Man hat mir gestern meine letzten 50 Euro gegeben.
Mach nichts. Lieber Gott, du gibst dir das wieder zurück. Auf deine Art und Weise. Und du weißt, was ihr fehlt und du weißt, wo sie steht. Und du weißt, was die Situation ist und gibst auch mehr Aufmerksamkeit. Herr, Halleluja, praise Gott. Praise Gott. Gott zeigt dir, warum das alles passiert. Frag Gott. Es passiert in unserem Leben nichts von ungefähr. Passiert nichts von ungefähr. Da ist eine Botschaft drin. Und Gott will dir zeigen, was die Antwort auf dein Problem ist. Ich will jetzt nicht fragen, du sagst nachher, was dein Problem ist. Aber jetzt zuerst mal, was Gott mir zeigt. Gott will dir helfen, Dinge zu verstehen, warum dies und jenes passiert. Es kommt nichts vom Nichts, Schwester. Da ist irgendwo eine Sache, weißt du, wo du hättest vielleicht Gott geben sollen, aber weil du es Gott nicht gegeben hast, in aller Liebe hat der Teufel es abgeholt. Verstehst du? Das ist Diebstahl. Der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel aber tut auch nur das, was Gott zulässt, was Gott erlaubt. Okay, und was wolltest du jetzt noch sagen?
Ich wollte noch ein Zeugnis geben.
Nachher. Bleib sitzen. Das kannst du nachher machen. Was fehlt?
Ich habe den ganzen Körper voller Herpesviren, auch mit den Organen. Und viele Viren.
Jesus, du siehst, was sie in ihrem Leben los ist. Du bist ein Gott der Reinheit und der Vollkommenheit. Und Herr, wenn du gereinigt hast, der ist gereinigt, sagt dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt meine Schwester die Reinigung und die Heiligung durch deinen Heiligen Geist erlebt. Der Geist der Unreinheit gebiete ich, den Körper zu verlassen. In Jesu Namen. Amen. Schmutz ist das. Schmutz. Ja, das ist fest. Die ganzen Gedanken, der Herr will deine Gedanken reinigen. Und es fängt mit Gedanken an, aber es ist auch mit dem ganzen Gehabe, das ganze Umfeld. Ihr müsst Großputz machen. Bist dabei. Und erst wenn du fertig bist, ist auch das Werk von Gott vollendet. Und das, was Gott dir sagt, was raus muss, muss raus. Du tust nichts mehr, als was Gott sagt. Was Gott nicht sagt, das tust nicht. Weißt du, manchmal will man heiliger sein als der liebe Gott. Aber er zeigt die Sachen. Das tust und das schmeißt raus. Und zwar so schnell wie möglich. Und Gott sagt, es ist nicht viel. Du bist schon so fast entledigt. Du hast bald nichts mehr. Aber das sind Sachen, an denen hängt dein Herz. Wo dein Herz hängt. Gott will dich lösen von Sachen, wo dein Herz hängt. Augendruck. Lieber Heiland, ich salbe meine Schwester und dieser Druck an ihrem Auge soll weichen. Herr, nimm diesen Druck weg. Praise Gott, nimm den Druck von ihrem Auge weg. Halleluja. Blinzel mal mir. Geht's? Der Druck ist weg? Amen. Amen. So, und was fehlt dir? Dann kniest dich hin. Was ist bei dir? Ja, der Friede Gottes. Vater, lass deinen Frieden Gottes auf die Stelle, Arbeitsstelle kommen, wo sie steht und wo sie ist. Herr, erfülle die Arbeitsstelle mit deinem Frieden. Herr, und wir gebieten dem ganzen Stressgeist in ihrer Umgebung zu weichen. Und Herr, dass sie mit Freude und gern und mit Hingabe arbeiten kann. Friede Gottes, komm du über ihre Stelle. Amen. Amen. So, jetzt... Lieber Heiland, du schenkst ihm den Geist der Ruhe, den Geist des Friedens und der Geist der Gnade. Halleluja. Und Herr, nimm die ganze Rebellion und alles, was er sagt, was sein Problem sein mag. Aber das ist noch viel mehr, Herr Jesus. Aber er kann selber nicht machen. Und je mehr er selber macht, desto mehr verfängt er sich und je mehr verirrt er sich. Es ist genauso wie eine Fliege, die in ein Spinnennetz gerät. Je mehr versucht sie rauszukommen, desto schlimmer wird es. Herr, und hilf, dass mein Bruder seine Situation nicht mit sich selbst, mit seinen Kämpfen verschlimmert, sondern mit der Liebe Gottes rauskommt. Und der Heilige Geist, und der Herr zeigt mir, der Heilige Geist holt dich mit einer Pinzette raus. Aus diesem Spinnennetz. Und mit einer Pinzette wird er dich rausholen. Du musst dich nicht ausschränken. Gib mir die Hand. Du sollst, steh mal auf. Und du sollst nicht in deiner Kraft kämpfen. sondern Gott arbeiten lassen. Lass Gott in deiner Familie arbeiten. Lass Gott in deinem Geist arbeiten. Lass Gott in deinem Körper arbeiten. Lass Gott in deinen Gefühlen arbeiten. Lass Gott arbeiten. Und genieße Gottes Gegenwart. Fang an, Gott zu genießen. Fang an, Gott zu genießen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Amen. Preis Gott. Wir beten Gott weiter an. Wir preisen ihn und geben ihm alle Ehre. Halleluja, halleluja. Lass uns anfangen, Gott zu genießen. Anfangen, uns in Gott zu freuen. Anfangen, in Gottes Frieden einzugehen. Anfangen, geborgen zu sein im Herrn. Lass uns anfangen. Ich muss nichts tun. Ich muss niemand was beweisen. Und ich kann Gott nichts beweisen. Ich kann den Menschen nichts beweisen. Ich bin Heuchler, wenn ich den Menschen was beweise. Ich kann mich nur Gott hingeben und sagen, Vater, aber lieber Vater, alles, was ich bin ich allein durch dich. Alles, was ich bin ich allein durch deine Gnade. Halleluja. Abraham, die sind ja nicht abergläubisch, die Juden sonst, aber da steht drin, wenn Abraham sich mit Leuten unterhalten hat und hat Kranke insbesondere, Besessene, und wenn er gemerkt hat, dieser Mensch ist würdig, dann hat er seinen Hals aufgemacht und er hat einen Stein, einen besonderen Stein gehabt und dann im Licht gestrahlt und angestrahlt. Nur wenn der Mensch würdig war. Also nur Würdige können wir segnen, nur Gehorsame können wir segnen, nur Gläubige können wir segnen. Also es ist ganz arg wichtig, dass wir dann erst sagen, jetzt die Herrlichkeit Gottes kommt zu dir rüber. Dann brechen wir diesen Lichtstrahl. Vater, ich danke dir, dass du vollkommen bist. Und wir sollen vollkommen sein, wie du im Himmel bist. Herr, wir sind dein Ebenbild, wir sind dein Eigentum, wir sind deine Kinder und wir sind dir so ähnlich. Und wir werden dir von Tag zu Tag ähnlicher. Herr, und so wie wir jetzt mit den Medikamenten absetzen, Herr, wir merken, es geht schrittweise vorwärts und in deinem Namen, wir gehen Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Wir lernen viel mehr dir zu vertrauen, wir lernen dem Heiligen Geist zu vertrauen, wir lernen auf Gott zu schauen, wir lernen im Glauben zu wandeln. Vater, segne alle Gotteskinder, die da sind. Und wer nicht hier war und Probleme hat und zu Hause ist und sich unser Fürbitte anbefohlen hat, wir segnen sie jetzt. Lasst uns das zusammen sagen. Vater, wir segnen alle unsere Freunde und alle, die uns nahe stehen. Wir segnen unsere Häuser, segne unsere Familien, segne unsere Chefs und Firmen, segne unsere Gemeinde, segne die Stadt Berlin und segne diese Nation. Segne alle Regierenden in Jesu Namen. Und wir sprechen das Vater unser. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.